Unsere Gäste hier bei Mission Wissen weltweit erleben ja wirklich krasse Sachen. Die sind zum Beispiel auf dem Mount Everest unterwegs, im tiefsten Dschungel Südamerikas, im Untergrund von New York oder in verlassenen Königreichen von Nepal. Und heute sprechen wir über den Besuch einer Taufe. Ja, richtig gehört. Jetzt könnte man erstmal meinen, das ist vielleicht nicht so außergewöhnlich. Aber diese Taufe, die war es. Denn sie fand in einer Felsenkirche in Äthiopien statt. Und besonders der Weg dorthin, der war definitiv alles andere als einfach. Wie man sich das vorstellen kann und warum dieser Ort den Menschen dort so wichtig ist, das will ich heute herausfinden. Willkommen bei Mission Wissen weltweit.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Mein Name ist Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion und mein Gast heute ist Johannes Musial, der seit einiger Zeit für uns als Reporter unterwegs ist und jetzt endlich auch mal im Podcast zu hören ist. Schön, dass du Zeit hast, Johannes.
Ja, wunderbar. Ich freue mich.
Johannes ist heute aus Berlin zugeschaltet. Wir sehen uns also gar nicht persönlich. Daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie es bei unserer ersten Frage wird. Johannes, wir starten ja meist mit der Frage nach einem Mitbringsel von der Reise. Und du hast mir schon was zugeschickt per Mail, ein Video.
Genau, das kannst du ja mal aufmachen.
Ja, alles klar. Ich hab's schon vorbereitet. Ich habe natürlich noch nicht reingeguckt. Aber ich starte mal. Schau mal, es klappt. Okay, es läuft. Moment, ich höre vor allem was und...
Weißt du, wenn wir das hier gefangen wäre, weißt du, irgendwie so, und wir müssen halt warten, bis irgendwie ein Rettungstrupp uns irgendwie hier findet.
Axel, du gibst sehr viel her. Ja, das ist ein Argument, das ist wirklich ein Argument, aber wir müssen ja nur bis morgen früh überstehen.
Ja, toll.
Okay, ich habe reingehört und das klingt alles andere als, sage ich mal, eine Taufe. Ich höre was von Rettungstrupp. Wir sind hier, eingesperrt, keine Ahnung. Oh mein Gott, das klingt ehrlich gesagt gar nicht so ohne.
Genau, dahin wird uns dieser Ausflug nämlich bringen. Du hast schon richtig festgestellt, du siehst gar nichts. Das liegt daran, dass es zwar ein Video ist, aber wir in einer Höhle sitzen, in der Nacht, es dunkel ist und man gar nichts sehen kann. Und dort hört man gerade, wie die Redakteurin Dunja, der Kameramann Axel und ich uns ein bisschen spaßig, aber doch darüber unterhalten, wer von uns zuerst gegessen wird, wenn wir hier überleben müssten. Denn wir mussten eine Nacht auf dem Berg bei der Bergkirche in einer Höhle verbringen und das ungewollt und ungeplant und natürlich dann auch unvorbereitet.
Ich verstehe schon. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass das gar kein Video ist, sondern wirklich nur ein Audio, weil es einfach nur komplett schwarz ist. Aber es war wirklich auch Video mit dabei. Also das ist bewusst schwarz, weil kein Licht war.
Genau, das war mitten in der Nacht und Beleuchtung gab es da nicht. Und du musst dir im Prinzip vorstellen, dass wir dort in mehreren hundert Meter Höhe auf einem Felsvorsprung in einer kleinen Höhle sitzen, vielleicht 5 Quadratmeter groß. Die Temperatur fällt da gerade runter auf ungefähr 10 Grad und tagsüber waren es noch weit über 20. Wir hatten also nicht die richtige Kleidung dabei, wir hatten kein Essen dabei für die Nacht und natürlich auch keine Schlafsäcke oder ähnliche Dinge. Und wie das dazu gekommen ist, das werden wir ja wahrscheinlich gleich noch bereden.
Ich bin gespannt, ja. Ich überlege gerade, wo fangen wir an? Ich glaube, wir müssen erstmal sagen, wo das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Also ich habe schon kurz gesagt, Äthiopien. Ich gebe zu, ich musste auch wirklich kurz gucken auf meinem Google Maps, wo genau Äthiopien liegt. Aber das kann ich ja schon mal sagen. Also wir sind in Afrika, so an der Ostspitze da, so in etwa. Da kann man so grob sagen, da liegt Äthiopien. Und ab da hört aber jetzt mein Wissen auf.
Genau, also Äthiopien, so zwischen Eritrea und Somalia, Djibouti am Horn von Afrika im Osten. Mhm. Und jetzt konkret sind wir im Norden des Landes, in der Tigray-Region. Die ist vielen vielleicht deswegen bekannt, weil dort ein Bürgerkrieg auch gewütet hat, der mehrere hunderttausend Menschen das Leben gekostet hat. Oh. Es gibt in der Region schon über die letzten Jahrzehnte immer wieder auch Konflikte. Gerade Äthiopien und der Nachbar Eritrea liegen sich oft in den Haaren. Und diese Region war eben lange gar nicht für Touristen, für Leute wie uns besuchbar.
Ihr seid aber trotzdem hin, so wie es sich anhört. Also das hört sich auch gar nicht so an, als ob man da jetzt einfach so mal leicht hinfährt und, sage ich mal, auch so sagen kann, ja, hallo, da sind wir.
Genau, also die Regierung von Äthiopien, die ist da auch immer noch sehr auf der Hut und guckt, wer da einreist, was man da macht und lässt dann eben auch nicht jeden dorthin.
Okay.
Weil es, wie auch sonst im Land, noch immer anhaltende kleine Unruhen gibt. Es schon auch immer noch mal Vorfälle gibt, wo Menschen ums Leben kommen. Nur eben sind die ganz großen kriegerischen Auseinandersetzungen, die ja da von großen Armeen auch geführt wurden, jetzt gerade erst mal vorbei. Man sieht da auch nicht direkt irgendwas, wenn man vor Ort ist. Wir sind dort eingereist über die Stadt Mekele im Norden des Landes und sind von dort nochmal so ungefähr 3 bis 4 Stunden mit dem Auto gefahren. Und landschaftlich muss man sich das so vorstellen, dass das sehr, sehr karg ist. Also vor allen Dingen eher Wüste mit so Bergmassiven im Hintergrund, wo man lang fährt. Man jetzt eben nicht große grüne Landschaften hat und alles sehr farbenfroh ist, sondern alles in so einem ja eher sandfarbenen
so Gestein
Universum stattfindet.
Und, genau. Obwohl ich, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt einfach nur falsch abgespeichert habe, aber Äthiopien hat auch grüne Ebenen, oder? Oder habe ich das gerade ganz falsch im Kopf?
Absolut. Es gibt sehr, sehr grüne Ebenen, gerade im Südwesten des Landes.
Ah, okay.
Große Bananenplantagen. Es gibt natürlich auch Gegenden, wo der Kaffee herkommt.
Ja, ganz genau. Der
kommt ja ursprünglich aus Äthiopien. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, man kann unfassbar guten Kaffee in Äthiopien trinken.
Ich wollte es gerade nicht sagen, weil ich immer so Angst habe, dass jetzt ein gefährliches Halbwissen, wenn ich sowas sage. Aber ich habe genau daran gedacht, ich dachte, Äthiopien, da war doch irgendwie Kaffee und irgendwie war da auch, glaube ich, der, also Ursprung des Kaffees hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich hatte tatsächlich Äthiopien mit Kaffeeplantagen auch irgendwie verbunden. Aber okay, dann lag ich gar nicht mal so falsch.
Ja, und das ist wirklich auch neben dem wirklich leckeren Essen in Äthiopien eine der Sachen, die ich auf jeden Fall von dort mitgenommen habe, wie gut Kaffee ist. Also man kann dort wirklich am Eckladen, wo man hier ganz, ganz dünnen Kaffee kriegen würde, den man eigentlich vielleicht auch gar nicht Kaffee nennen sollte, kann man in Äthiopien halt trinken und der ist richtig, richtig gut.
Echt? Ach, lustig, hätte ich jetzt gar nicht so im Schirm. Aber ist dann mehr so ein, also ist wahrscheinlich jetzt kein mit Espresso-Maschinen oder sowas oder so diese typischen Maschinen, sondern eher, also wie bereiten die denn den Kaffee zu?
Das ist total toll, weil alles so sehr handgemacht ist. Die rösten die Bohnen über dem Feuer, meist in einer Pfanne.
Okay.
Und dann wird das eben gemahlen und dann machen die wie so eine Kaffeezeremonie, wo die eben auch den Kaffeepott auf dem Feuer warm machen und der dann aufgekocht wird und dann wird der auch eingegossen und dann wird auch ein bisschen ausgeräuchert. Also das hat schon einen sehr hohen Stellenwert und das zelebrieren die total krass.
Ich glaube, ich habe das schon irgendwie auch schon mal irgendwie von Marokko oder irgendwo woanders gesehen. Aber auch in Griechenland macht man es zum Teil noch so ein bisschen, wo ja auch immer so ein bisschen Kaffeepulver drin ist. Und dann wird das mit Pulver eingegossen. Dann wird es allerdings mit Zucker dann irgendwie nochmal gemacht. Mhm. Aber spannend. Hört sich gut an.
Ich würde es einen Dirty Macchiato nennen dort. Und der ist nämlich, das ist wie so ein kleines Glas. Und das ist aber total überlaufen mit Kaffee. Das ist total, als wenn man den zu voll gegossen hätte, als wenn alles übergelaufen ist und an den Rändern so eben noch kleben geblieben ist. Weil die das anders als bei uns eben machen, dass die für einen Cappuccino zum Beispiel nicht erst den Kaffee, dann die Milch machen, sondern erst die Milch und dann den Kaffee aufschütten. Und irgendwie gibt es einen anderen Geschmack. Da bin ich auch nicht genug Kaffee-Experte drin. Ich kann nur sagen, das hat richtig gut geschmeckt und wir waren ja für mehrere Drehs in Äthiopien und wir mussten häufiger bei Drehs noch eine Kaffeepause einbauen.
Kann ich total verstehen. Ich finde übrigens Dirty Macchiato eine großartige Wortschöpfung. Ich kann mir das sofort vorstellen, hier irgendwie neben Flat White und weiß nicht, wie es alles heißt, dann noch ein Dirty Macchiato. Ich glaube, das hat Potenzial. Sehe ich total.
Ich habe in meinem Kopf auch direkt schon hier ein Geschäft aufgemacht.
Ja, ging mir genauso. Aber wir wollten jetzt eigentlich, wir sind jetzt in der falschen Region und beim falschen Thema. Obwohl jetzt sind wir Äthiopien im Südwesten, du warst aber im Norden.
Das ist richtig, genau. Und dort eben nicht grün, sondern eher karg und eher sandfarben. Eher so, finde ich, optisch das, was ich aus so Star Wars Filmen kenne, der Wüstenplanet. In die Richtung geht das.
Genau daran musste ich auch gerade ein bisschen denken, so mit diesen schroffen Felsformationen und dann eher alles so grau-weiß. Ist das eigentlich ein Gebiet, ist das dicht besiedelt oder es hört sich jetzt auch eher so an, als ob da eher sehr dünn besiedelt ist und weit und breit eher nur Natur?
Ja, genau. Das ist relativ dünn besiedelt. Das Land ist zwar an sich relativ groß, Äthiopien. Und dort leben natürlich in der Region auch mehrere Millionen Menschen. Aber du siehst das irgendwie nicht. Okay. Weil das eben dann doch eine ordentliche Fläche Land ist. Also ich glaube, allein so die Region, in der wir waren, ist dann ein Achtel von Deutschland. Und da leben, ne, zwar auch 5 Millionen Menschen, aber dann eben schon
sehr verstreut,
mehr in den Städten, in den größeren Orten, so, und dazwischen ist sehr viel nichts. Oder eben auch, genau, hier mal ein Haus, da mal ein Haus. Aber auf jeden Fall nicht so, dass sich das sehr, ja, konzentriert anfühlt oder auch sehr, sehr bevölkert.
Verstehe. Und der Ort, an dem ihr wart, bei dieser Felsenkirche, wahrscheinlich auch eher leer.
Genau, da sind wirklich nur so Dörfer in der Region. Dann, da wird es dann auch schon schwierig, ein Hotel zu finden.
Ah, glaube ich.
Diese Felsenkirchen sind zwar ein bisschen bekannter geworden, weil man eben diese total eindrucksvollen Bilder gesehen hat und Leute deswegen gekommen sind, aber die Region ist einfach keine Touristenregion. Dort trifft man keine anderen weißen Menschen mit einer Kamera um den Hals, die da rumlaufen. Wir waren da auch die Einzigen.
Beschreib uns mal, wie diese Felsenkirchen eigentlich aussehen.
Na, erstmal sehen die nach nichts aus. Also, und damit will ich sagen, sie sehen nicht nach einer Kirche aus und man sieht sie auch nicht. Okay. Weil man kommt da so hingefahren und mich erinnert das auch ein bisschen an die Südwest-USA, so Monument Valley und die Richtung, dass man sehr viel Wüste hat und dann aber diese massiven Steinformationen, die aus dem Boden nach oben wachsen. Und da war das auch so, man kommt so mit dem Auto angefahren, fährt dann um eine Kurve und auf einmal wächst dieses Bergmassiv aus dem Boden. Und vor dem einen Bergmassiv gibt es dann eben wie so eine Reihe Zähne. Und in diesen Steinzähnen sozusagen ist diese eine Kirche, die wir besucht haben, drin. Und man kommt immer näher drauf zu, diese Zähne wachsen immer höher in den Himmel und man fragt sich immer mehr, wie soll man das da denn raufschaffen? Weil da ist keine Treppe zu sehen, da ist ehrlicherweise nicht mal ein Weg zu sehen, der irgendwie laufbar wäre, weil alles einfach nur steil ist. Und da sind Menschen halt auf die Idee gekommen, da schlagen wir in den Stein eine Kirche rein.
Ist das dann mehr so wie eine Höhle eigentlich? Also ich habe immer noch, so ganz böse gesagt, dieses hübsche Bild so aus den Alpen irgendwie im Kopf, wo dann, weißt du, so ein Berg steht und obendrauf so eine hübsche Kirche. Es hört sich nicht so an, sondern, also wenn man es gar nicht erkennt, fast schon höhlenartig, oder?
Genau das. Also im Prinzip haben dort Menschen mit den bloßen Händen, mit sehr wenig Werkzeug, eine Höhle in massiven Fels geschlagen.
Okay.
Und dort eben einen Gebetsraum geschaffen, den die bemalt haben und den die halt zu deren Heiligtum erklärt haben.
Von welcher Höhe sprechen wir denn da eigentlich so im Groben, damit man so eine Größenordnung hat?
Na, das Spannende ist, dass man die Höhe über dem Meeresspiegel erstmal nicht wahrnimmt, weil wir sind auf einem Massiv unterwegs. Und dieses Massiv ist schon über 2000 Meter hoch.
Am Boden? Wir schon. Ach, krass. Genau. Wow.
Sieht halt erstmal nicht so aus, weil alles erstmal flach ist und die Berge dann in die Höhe wachsen. Aber wir sind eben da schon auf einem Level, wo man eigentlich in den Alpen höher unterwegs wäre.
Absolut. Und wenn man mal auf 2000 Meter war, dann merkst du dann noch irgendwann schon, ja, ist schon nicht mehr alles so easy, was so die Luft angeht vor allem.
Genau. Das ist uns auch nicht zum Verhängnis geworden, aber ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, als wir da losgelaufen sind und mich dann gefragt, warum ich eigentlich nach 150 Metern Treppensteigen schon aus der Puste bin und das doch sehr schwer fällt. Das liegt dann natürlich daran, dass man über 2000 Meter über Null ist und die Kirche ja nochmal mehrere hundert Meter darüber liegt.
Ach, mehrere hundert Meter geht das gleich nochmal hoch. Okay. Oi, oi, oi. Okay. Also jetzt schon mal nicht so easy. Ich sehe es gerade schon so ungefähr vor mir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da hochgegangen wäre. Ich sag ganz ehrlich,
es ist nicht der Kölner Dom, wo man am Hauptbahnhof in Köln aussteigt, einmal über den Vorplatz läuft und drin ist man.
Ja, so hört sich's auch an. Ich gebe auch zu, ich habe ein bisschen mit Höhenangst. Aber also weißt du, ich mag es nicht, wenn es vor mir irgendwie steil runtergeht. Ich habe so das Gefühl, das wäre absolut nichts für mich gewesen.
Ja, das ist genau
klar.
Das Problem, was wir dann im Team hatten. Also ich klettere sehr gern. Das heißt, ich freue mich über so Herausforderungen und denke mir, ja, okay, lasst es doch mal hoch. Das galt aber nicht für alle Menschen im Team, denn wir haben die Redakteurin Dunja mit Höhenangst und wir haben den Kameramann Axel, der auch schon ein paar Beschwerden am Körper hat, der auch einfach sehr, sehr groß ist, nämlich über 2 Meter, der auch jetzt nicht damit der mobilste war. Und das ist dann schon doch nochmal eine Herausforderung.
Das glaube ich. Aber Sie haben es alle gemacht.
Ja, alle haben mitgemacht.
Okay.
Haben das, glaube ich, zwischenzeitlich auch immer mal bereut.
Verstehe.
Wir hatten aber dankbarerweise auch eine ganze Gruppe von Guides, die uns da hochgeholfen haben, die auch Seile gehabt hätten, um uns hoch zu hieven, wenn es nicht anders gegangen wäre. Die waren auf jeden Fall bereit, uns da irgendwie zu dieser Kirche zu kriegen.
Also ihr seid nicht ganz alleine hochgegangen, das höre ich jetzt schon mal raus. Also es ging dann los mit Guides, die mit euch hochgegangen sind.
Ja, den Weg hätten wir alleine auch gar nicht gefunden, glaube ich.
Echt? Ist das so kompliziert? Okay.
Naja, du stehst halt wirklich da unten vor und siehst erstmal die Kirche nicht, weil die auf der Rückseite vom Felsen ist.
Oh, okay.
Und dann gibt es ja eigentlich keinen Weg nach oben. Oder überall könnte dann auch wieder ein Weg nach oben sein, ne? Das ist so unwegsam. Also man kann dann so ein paar Treppen folgen und die werden irgendwann zu einem Fels, den man hochklettert und der führt, ne, dadurch die Spalte und so weiter. Aber es ist nicht ausgeschildert. Es ist nicht der deutsche Wanderweg, den man kennt. Man muss das schon wissen.
Okay, verstehe. Wie war das dann jetzt für euch? Beschreibt mal.
Also, wir sind, glaube ich, alle mit so einem Unwissen dahin gefahren, weil wir eben nur dachten, das ist ganz schön hoch und es ist auch komplett abgefahren, dass jemand überhaupt diese Kirche dahin baut und wir uns nicht vorstellen konnten, wie das dann in Natur wirklich ist, das zu sehen, und haben dann eben uns langsam auf die Kirche hingearbeitet.
Okay.
Und auch das hat eben schon eine Weile gedauert, weil vom Parkplatz dorthin laufen, dann die ersten Treppen zum Fels hochlaufen. Das hat dann eben auch schon eine Weile gedauert, gerade auch mit der Höhe. Und es war aber irgendwie erstmal eine ganz gute Stimmung auch mit den Guides, die wir dabei hatten. Und was ich auch total schön fand, ich habe ja eigentlich einen Namen, den jetzt nicht alle im Ausland immer gut sich merken können.
Ja, stimmt,
Johannes,
ja,
oder aussprechen können.
Ja, stimmt.
In Äthiopien ist Johannes ein sehr gängiger Name, weil sehr viele von den Herrschern von Äthiopien Johannes hießen.
Ach, wirklich?
Ach, das deswegen waren die krass. Alle so, hey Johannes. Und konnten sich den Namen immer merken.
Okay, krass.
Das hat mich erstmal dort sehr, also ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Und
hat das denn was, sage ich mal, mit dem christlichen Glauben zu tun? Jetzt ist Johannes natürlich ein sehr christlicher Name. Wir sind ja auch, also die Kirche ist ja auch eine christliche Kirche, oder?
Ja, genau. Also Christen sind so die vorherrschende Religion in Äthiopien, so 2/3 der Menschen in Äthiopien sind christlich, das weitere Drittel plus minus sind dann muslimisch und deswegen haben natürlich auch christliche Namen wie Johannes da eine Verbreitung.
Klar, viel geläufiger.
Und genau, wir haben uns dann im Laufe des Vormittags und Mittags, die Sonne stieg immer höher, es wurde immer heißer, auf diese Kirche zugearbeitet und es war halt immer nicht ganz klar, ab welcher Stelle wird es denn jetzt richtig gefährlich. Und wir waren immer mit dieser Anspannung von, schaffen wir das überhaupt? Und was machen wir eigentlich, wenn nicht alle von uns nach oben kommen? Also wenn jetzt Axel, der Kameramann, nicht hochkommt, wer dreht dann weiter? Oder ich das nicht hochschaffe, wie machen die das dann? Weil der Film ja ehrlicherweise immer so geplant ist, dass alle oben sind.
Ja, klar.
Und wir sagen natürlich vorher, in der Idee, die wir haben, schaffen sie es wirklich hoch? Aber in dem Fall war das dann tatsächlich Teil unserer Gespräche. So, wenn wir es nicht schaffen, wer macht dann hier was? Und können wir die Geschichte dann überhaupt genauso erzählen?
Ja, klar.
Und es gibt dann eine Passage, und das ist die komplizierte, da zieht man sich die Schuhe aus. Und das liegt daran, dass man eben das Heiligtum der Kirche betritt. Und dort wird eben nicht mit Schuhen dann weitergegangen. Und ab der Stelle muss man eben auch klettern. Das heißt, da geht dann eine Steilwand nach oben und da gibt's auch keine Treppe, da gibt's keinen Aufzug, da gibt's nur die Steilwand.
Da hören wir jetzt mal rein.
Now we are close to the church. I mean, from here to the church is we will walking or hiking more 10 minutes something and we will off our shoes here because from here to the church is almost this is a compound of the church. It's forbidden to walking with the shoes. That's why it's very religious. And we will offer our shoes because shoes is not clean and we never to go inside with shoe.
Do you think we can make it? I mean, it looks really dangerous.
Johan, he looks like a fit man and I hope without the rope he can do it. But if cannot, in case we have a rope also, we can use also that.
Ich höre schon, die Frau, die wir wahrscheinlich gehört haben, war wahrscheinlich Dunja, die dann auch zum Schluss mal gefragt hat, ob wir das überhaupt schaffen. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, dass er dir das zutraut.
Genau, ich habe erstmal ein Kompliment bekommen. Das war schön. Und danach mussten wir aber trotzdem hoch. Und für mich war es tatsächlich ein bisschen spaßiger, aber das ist natürlich auch was, wenn man es regelmäßig macht, dann was anderes, als wenn man entweder nicht fit ist, Höhenangst hat, alt ist oder wenn man auf den Berg steigt, weil man sein Kind taufen lassen will und das auf dem Rücken dort hochträgt.
Stimmt, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Das ist klar, für die Taufe, die da oben stattfindet, die haben ja auch keinen anderen Weg hoch. Also die klettern dann auch wirklich mit Kind diese Felswände hoch.
Genau, also man hat dort so Griffe und Tritte. Das ist jetzt aber nicht ein eiserner Griff dort in der Wand. Das ist einfach über die Jahrhunderte, wo Leute da langgelaufen sind, hat sich der Fels eben ein bisschen ausgehöhlt und da kannst du deinen Fuß in diese Spalte packen. Das ist jetzt aber auch was für Leute, die das nicht regelmäßig machen, wo man sich super sicher fühlt.
Und dann auch noch ohne Schuhe. Also das finde ich ja das Allerkrasseste. Also ich meine, du musst ja auch hin und wieder mal echt ein bisschen wehtun, oder? Wenn du da auf irgendwie so ein Steinchen drauf trittst oder so?
Na, oder abrutscht eben. Also es gibt
nichts,
was dich hält. Also du fällst dann wirklich runter und es ist so eine Passage, die, ich würde mal schätzen, es sind schon am Ende 50 Meter oder so, die nach oben kletterst.
Oh Gott.
Du hast zwar zwischendurch immer so kleine Plateaus, aber es ist schon, ja, das Ding, dass die nicht unten stehen und Leute aussieben und nur die Fitten dürfen hoch, sondern dann kommen auch ältere Frauen, ältere Männer, ganz junge Kinder kommen da hoch. Das ist ja für die einfach ein Heiligtum und da wollen die hin. Und das total Spannende ist ja auch, logischerweise fragt man, hey, ist da nicht schon mal was passiert? Mhm. Und die Leute sagen, wie Leute das immer sagen an so Orten, nein, ist doch alles sicher, was soll denn passieren? Und das immer so Aussagen sind, wo ich nicht 100% weiß, wie viel ich darauf geben kann, weil das natürlich auch super unsicher aussieht.
Denke ich mir. Ihr habt ja auch den Guide gefragt, quasi, ob schon mal was passiert ist. Da können wir auch nochmal reinhören.
It's a church, it's a holy place. And when you come to the church and already you trust or you believe it, so that's why nobody to happen to fall down or something.
Ah, ich höre schon. Also er sagt dann auch so ein bisschen quasi, wenn man dran glaubt, dann passiert auch nichts, weil es ja auch ein religiöser Ort ist.
Gott trägt dich hoch.
Ah, verstehe.
Im Prinzip. Hm. Ist natürlich auch Wahnsinn, was dann so Glaube irgendwie machen kann. Für mich als jemanden, der jetzt nicht gläubig ist, denke ich mir natürlich, ja, weiß ich nicht. Also ob dein Gott dich jetzt da auffängt, wenn du abrutschst.
Ja, würde mir auch so gehen. Also da würde mir auch irgendwie so der Menschenverstand sagt so, naja, aber wenn ich ausrutsche hier, dann nützt mir auch alles Vertrauen in Gott nicht mehr oder weniger. Ach, das ist schon hart. Das ist schon hart.
Genau, und dann standen wir eben unten, es musste jetzt hochgehen. Und man hat gemerkt, vor allen Dingen bei Dunja mit ihrer Höhenangst, hat es dann doch etwas geflattert. Und ich habe sie dann noch so versucht zu motivieren, da irgendwie jetzt hochzukommen.
Komm, Dunja, wir schaffen das. Es ist nicht so hoch, wie man denkt. Also es ist doch sehr hoch, aber...
Also man hört schon, Dunja ist das nicht ganz so leicht gefallen.
Nee, also das spielt die auch nicht. Die hat wirklich Panik gehabt. Die hat sich an diesen Stein geklammert und an die Guides, die ihr geholfen haben, da hochzukommen. Und die war die ganze Zeit immer so, ich schaff das nicht, ich weiß nicht weiter, ich schaff das nicht. Und ich war von oben dann nur so, Dunja, das geht jetzt auch nicht anders, du kannst nicht zurück, du musst weiter. Oh es Gott, geht nur oh nach Gott, oben.
Oh Gott.
Und die hat auf jeden Fall geschwitzt und Angst gehabt. Und ähnlich ging es dann auch Axel, der hinterher kam. Es war relativ große Herausforderung.
Dunja, Axel, ich fühle mit euch. Mir wäre es genauso gegangen. Ich wäre, glaube ich, 1000 Tode gestorben in dieser Wand.
Aber es war so ein schöner Teamwork-Moment. Und vielleicht ist das auch das Ding, was diesen Aufstieg dann eben wert macht, dass man diesen Ort anders wertschätzt und dass man den Weg dorthin eben so erfährt und so wertschätzt, ja.
Ne? Ja, klar, also, das ist dann auch, was Besonderes ist, gell, wenn man da oben ist.
Ja, und ich glaube, das macht auch viel von der Erfahrung aus.
Okay.
Wenn du da oben ankommst. Also, wir haben es tatsächlich dann über diese Passage geschafft.
Okay.
Haben dann alle erstmal durchgeatmet. Waren aber auch so, und wie geht's weiter? War es das jetzt schon? In so einem Misstrauen immer, ne?
Ja.
Weil
ja.
wir immer erwartet haben, das kann hier alles noch schiefgehen. Hier kommt noch die nächste schwierige Stelle. Und es war dann tatsächlich auch noch ein bisschen weiter mit Hochklettern verbunden, über so Steine und durch Felsspalten hoch. Und dann kommt man irgendwann auf ein Plateau. Man muss sich das vorstellen, wenn das eben diese Zähne sind, die ich vorher beschrieben habe, die wie in so einem so Zacken diesen Bergkamm ausmachen, dann sind wir zwischen zwei von diesen Zähnen auf dem Plateau. Und
ah, okay.
die Kirche ist aber quasi hinter dem einen Zahn. Wir müssen also quasi noch so halb rumlaufen. Und dieses erste Plateau ist dann verbunden mit ja nochmal so einem Aufstieg. Wir sind jetzt aber schon in der Höhe, wo links und rechts von uns es hunderte Meter runtergeht.
Oh Gott.
Das heißt, es ist mittlerweile sehr ersichtlich, was schief geht, wenn du hier falsch trittst oder fehlgreifst. Und es wurde ziemlich windig. Also man kommt da auf diesem Plateau an und der Wind, der zieht dermaßen da durch. Und dann geht man halt dieses weitere Felsstück nach oben und muss dann um diesen Berg, um diesen Zahn rumgehen. Und das ist eigentlich so die krasse Stelle, weil auf einmal hast du rechts von dir noch den Felsen, der nach oben geht. Und links von dir, so 30 Zentimeter, ist eine Kante, die geht einfach gerade runter, 200 Meter.
Und das Ganze barfuß und ohne Sicherung.
Genau.
Oh Gott. Oh.
Und man tastet sich dann da lang, der Wind weht, man guckt bei jedem Schritt ganz genau, wo man den hinsetzt. Tatsächlich wölbt sich dieser Weg, auch der ist nicht komplett gerade, der wölbt sich ein bisschen Richtung Abhang runter.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber man ist wirklich da oben und denkt sich, wer ist denn hier eigentlich auf die Idee gekommen?
Mhm.
Warum?
Ja, die Frage hätte ich mir auch gestellt. Oh Gott, oh. Aber warum hat man die eigentlich da oben gebaut? Ich weiß es wirklich nicht.
Das ist ganz interessant. Das haben wir ja auch dann mit dem Priester besprochen.
Mhm.
Der hat oben auf uns gewartet in der Kirche, der Gebre Michael. Der ist relativ jung. Und er hat so ein ganz, ganz weißes Gewand und so einen weißen, so turbanartigen Hut sozusagen getragen.
Okay.
Und er stand auch schon wie so eine heilige Gestalt dort oben, ne? Dieses Weiß vor diesem krassen Ausblick, weil du kommst da oben an auf der Kirche und ja, es geht links 200 Meter runter und du bist dem Tod gefühlt sehr nah, aber du hast halt auch diesen Blick runter in dieses Tal und links von dir schießt nochmal so ein Bergmassiv nach oben und es ist alles wunderschön und es ist einfach gewaltig und einfach unfassbar toll anzusehen, dass ich auch da so beim Hochkommen so einen Moment hatte von wow, also ich verstehe schon, wie man hier seinem Gott so ein Stück näher kommt, weil man da oben steht und guckt und einfach denkt, diese Welt ist so beeindruckend.
Ja.
Und in diesem Setting stand er der Priester in seinem weißen Gewand und hat uns in Empfang genommen. Und ihn haben wir dann tatsächlich auch gefragt, sag mal, warum? Also er sagt, wir bauen die natürlich hier oben, weil wir sind damit näher an Gott. Und das kennt man ja von unseren Kirchen. Die sind ja auch ganz hoch gebaut worden, näher am Himmel zu sein.
Ja, stimmt. Ist der gleiche Gedanke.
Und dann sagt er, ja, die Leute hier, die finden das auch toll zu klettern. Und die mögen auch so eine Herausforderung. Weil, und das ist dann aber so eine interessante Erklärung schon wieder, die sich verausgaben. Also sie leiden so ein bisschen für ihren Gott.
Ah, okay. Ja, verstehe.
Und das ist dann irgendwie auch ein religiöser Akt. Und drittens, total logisch, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es eine Region ist, die auch sehr unruhig ist. Natürlich, da oben ist man geschützt vor den Feinden. Die sehen die nicht und da oben jetzt hochklettern, um so eine Kirche zu überfallen, ist auch ein ziemlicher Aufwand.
Absolut, absolut. Und es ist natürlich auch, ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn man dann da oben ankommt nach diesem Weg, dann ist es auch so eine, sag ich mal, ein bisschen fast wie ein Glücksgefühl. Man hat es so geschafft und man hat so den ersten Moment, wo du denkst, oh, ich habe es geschafft. Und das ist ja auch so, das ist ja schon mal was Positives. Man geht ja dann schon eigentlich mit was Positivem rein, würde ich jetzt mal so vermuten.
Ja, genauso habe ich das dann auch gesehen. Also ich habe mir gedacht, so eine Kirche, die so beeindruckend ist an so einem beeindruckenden Ort, das macht, glaube ich, für deine Religiosität und deine Erfahrung mit Gott nochmal eine ganze Menge im Vergleich zu, du läufst zwei Straßenecken, da ist deine Kirche, du gehst rein, setz dich hin.
Wie kann man sich denn eigentlich, sage ich jetzt mal, diese Kirche da oben vorstellen? Also ich nehme jetzt mal nicht an, dass das wie bei uns ist mit hohen Altar und Bänken und so weiter, sondern es ist ja eher mehr wie so eine Höhle, oder?
Das ist ziemlich genau wie eine Höhle, ja. Man kommt diesen schmalen Grat lang gelaufen und dann geht's nach rechts rein in so einen Vorraum. Da können vielleicht 10 Leute drin stehen. Und von diesem Vorraum geht eine dicke Holztür in den Berg rein. Mhm. Und ist natürlich total dunkel. Aber wenn man eine Kerze hat oder wenn sie ab und zu mal ihren Generator zum Laufen kriegen, dann hat
die haben da oben einen Generator? Licht. Ernsthaft?
Die haben da oben einen Generator installiert.
Oh Gott, okay. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie den raufgebracht haben, aber okay.
Ja, genau. Das ist bei allem, was da oben existiert, so die Frage, wie haben die das, also das hat dann jemand auf dem Rücken irgendwie hochgeschleppt.
Oh Gott, krass. Ja.
Genau, der läuft aber auch nicht immer und nicht immer zuverlässig. Deswegen wird er nur für besondere Anlässe angemacht und man kommt halt in diese Höhle rein und die ist halt nicht wie eine normale Höhle, weil die einfach wirklich von unten bis oben bemalt ist. Mit bunten, alten, religiösen Zeichnungen, die ja auch relativ gut erhalten sind dafür, dass die hunderte und hunderte Jahre alt sind. Also das ist nicht so ganz klar, wann die gemalt wurden. Die Kirche selbst ist aus knapp dem 5., 6. Jahrhundert. Und die Malereien geht man so von aus, vielleicht eher so um das 15. Jahrhundert rum.
Wow, okay.
Auf jeden Fall krass. Aber haben die jetzt nicht krass restauriert, wie man das in unseren Kirchen macht, sondern die sind dort einfach gut erhalten geblieben. Und das ist schon beeindruckend, weil ich glaube, man so eine ähnliche Erfahrung hat, wie wenn man in einer großen Kirche steht, wo man sich fragt, wie hat denn das jemand hier damals gebaut? Mhm. Also mit den Mitteln, die man im Mittelalter hatte. Das frage ich mich immer, wenn ich wirklich in so Kirchen wie dem Kölner Dom stehe und das einfach nicht fassen kann, dass jemand das gebaut hat. Total. Und ähnlich war es da, weil wir erstmal noch dachten, okay, vielleicht hatten die ja irgendwie besondere Mittel hier zu bauen oder vielleicht war da auch schon eine Höhle. Und dann haben wir erfahren, nee, das hat einfach hier jemand komplett reingehauen. Mit
ernsthaft?
Der Hand, mit Mitteln in den Stein. Diesen,
oh mein Gott.
Sagen wir mal, vielleicht 30 Quadratmeter Raum.
Oh, krass. Okay. Wahnsinn.
So, und das, finde ich, ist dann schon wirklich, da muss jemand, der wirklich sowas von überzeugt gewesen sein und sich reingehangen haben, das zu tun.
Aber
das finde ich krass
von.
Beeindruckend.
Ich auch, aber sowas von. Genau. Wahnsinn.
Und dann ist das alles unten mit so Teppich ausgelegt und es gibt so eine Halterung, also einen Stand, wo deren Heiligtum die Ziegenhautbibel drauf liegt.
Okay, eine Ziegenhautbibel.
Also eine Bibel aus Ziegenhaut. Die durfte ich auch nicht anfassen. Er hat mir die gezeigt, der Priester, und ich war so, kann ich anfassen? Und er meinte so, auf gar keinen Fall.
Okay, krass.
Und aus der lesen die dann immer vor.
Verstehe. Ich überlege jetzt die ganze Zeit noch, wann kommen wir zu dem Moment, was du mir mitgebracht hast, oder Mitbringsel, wo man euch so im Dunkeln sieht. Also es hört sich ja jetzt schon so an, wo ich so, und dann war die Taufe und dann sind wir wieder zurückgegangen. Deswegen frage ich mich jetzt noch, wann kam jetzt eigentlich noch die Situation, dass ihr gedacht habt, so, wir müssen gerettet werden?
Ja, weißt du, das war irgendwie eine von den Reisen, wo man später festgestellt hat, das, wo man erst dachte, das wird das Anstrengende, ist gar nicht das Anstrengende.
Oh.
Sondern das sollte erst noch kommen.
Oh.
Also, wir kommen dort oben an. Es ist mittlerweile später Nachmittag und die Sonne steht schon tiefer am Himmel. Es hat so eine Distanz, dieses ja leicht diesige, aber warme Licht. So, man guckt wirklich in die Landschaft, alles sieht schön aus. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Sonnenuntergang.
Ja.
Und wir sind so im Gespräch mit dem Priester. Dazu muss man sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, wir sind hier an Weihnachten, also dem äthiopischen Weihnachten am 6. Januar.
Okay.
Der große Tag, natürlich auch für alle kirchlichen Sachen.
Ja.
Und weil das Orthodoxe sind, deswegen der 6. Januar, ist das eben deren Weihnachtsfest und eines der Jahre, wo ich zweimal Weihnachten feiern konnte, auch sehr schön.
Oh.
Und wir kamen dort eben an und wussten, später in der Nacht sollte die große Weihnachtsmesse stattfinden. Und dachten, naja, dann machen wir, solange es noch hell ist, gucken wir uns ein bisschen um, sprechen mit dem Priester.
Mhm.
Und ich habe dann so vielleicht eine Viertelstunde mich mit dem unterhalten. Mhm. Und da meinte der so, ja, ich würde da mal gehen.
Wie?
Wie so, Moment, wohin denn? So, ja, er hat auch seiner Familie versprochen, er wird nochmal runtergehen zum Abendessen und er kommt dann einfach später wieder und
Entschuldigung,
er muss jetzt jedenfalls gehen.
Den Weg, den ihr auch hochgeklettert seid, den würde er mal schnell runtergehen zum Abendessen?
Genau. Ja, genau, genau.
Ach ja, okay, alles klar.
Genau, ja. Meinte, ja, kommt er später wieder und, aber die Messe, die startet auch erst, ja, so um 3 Uhr nachts.
Ach du meine Güte, ach du meine Güte.
Wir so, Moment, wir sind davon ausgegangen, die startet um Mitternacht, dann bleiben wir da vielleicht eine Stunde und dann arbeiten wir uns irgendwie ganz langsam den Berg runter.
Ja.
Und auf einmal war klar, okay, der Priester hatte in dem Moment auch keinen Bock mehr und der will jetzt auch runter und der meinte, ihr könnt jetzt aber auch nicht in der Kirche bleiben hier. Also ist halt heilig, ich bin weg. Und dann waren wir so, ja, Moment, und jetzt? Und dann gibt es eben auf diesem Plateau, was ich vorher beschrieben habe, zwischen den beiden Zähnen, noch mal so eine Höhle, die auch an so einem Vorsprung ist, die super klein ist. Und dann war irgendwie so kurze Teamsitzung. Dunja und Axel waren beide, gehen wir nicht wieder runter. Wir gehen da nicht runter und kommen wieder hoch, wir bleiben hier.
Ich fühle so mit Dunja und Axel, ich hätte genau dasselbe gesagt. Ich hätte auch gesagt, so, ne, hier gehe ich nicht nochmal, vor allem danach nicht nochmal hoch. Das ist ja das alles Ding. Erstens da im Halbdunkel runter und dann wieder hoch, nein.
Genau, das war ziemlich genau so die Aussage.
Kann
also
ich verstehen.
Auch kein Diskussionspotenzial.
Kann ich verstehen.
Problem eben nur, kein Essen, keine richtigen Klamotten.
Oh Gott.
Nichts dabei. Ah. Wir also gehen in diese Höhle und es wird dunkel, die Sonne geht unter. Der Priester ist mittlerweile wahrscheinlich bei seiner Familie beim Abendessen. Wir haben noch einen von unseren Guides dabei. Die anderen sind auch schon alle wieder weg. Das heißt, wir sitzen in dieser Höhle zu viert. Und die Höhle ist mit so, na, so bastartigen Matten, wie man es vom Strand kennt,
ausgelegt. Ja, ja, ja.
Und Axel war wirklich derjenige, der am wenigsten anhatte, der auch überlegt hatte, in kurzer Hose hochzuklettern. Und das dann eigentlich in letzter Minute noch anders gemacht hat. Jedenfalls aber auch keine Jacke, nichts hatte. Ich hatte immerhin noch ein Pullover dabei. Und Axel hat dann irgendwann sich diese Bastmatte genommen, über den Körper gestülpt und sich einfach in die Ecke gelegt und auf dem Stein geschlafen. Dunja und ich haben überlegt, wie wir das jetzt alles weitermachen, weil wir konnten ja auch nicht alles mit dem Priester drehen, was wir drehen wollten. Und es ist ja dann dunkel und wir waren dann so, ja, also Folgendes, wir müssen jetzt erst mal bis um 3 hier bleiben. Und dann müssen wir den, also eigentlich müssen wir schon vorher aufwachen, weil wir gucken müssen, ob Leute hochkommen, weil wir mit denen reden wollen.
Mhm.
Und wir wissen ja auch nicht, ob um 3 wirklich um 3 ist oder ob es nicht früher losgeht und wollen wir nicht verpassen. Und dann müssen wir wahrscheinlich bis so einen Aufgang bleiben. Aha. Also wir haben auf jeden Fall dann festgestellt, oh, wir bleiben doch viel länger als gedacht, weil ursprünglich sind wir an dem Tag um 11 Uhr morgens gestartet. Und uns war klar, okay, wahrscheinlich sind wir am Ende hier plus minus 24 Stunden am Felsen.
Oh Gott, oh.
Und genau, wir sitzen also dort oben in dieser Höhle, ungefähr 2.500 Meter hoch.
Oh Gott.
Und es wird dunkel, es wird kalt, der Wind nimmt nochmal zu, der pfeift richtig um diese Höhle rum. Und wenn du quasi auch aus dieser Höhle rausgehst, hast du 1 Meter nach vorne und nach links, da geht's auch 200 Meter runter und du hast genau nach rechts eine Option, so sicher lang zu gehen. Aber auch das nur über so ein paar Holzstämme, die da hingelegt sind und alles ein bisschen wackelig.
Ich verstehe jetzt total, wie es zu diesem Gespräch kommen konnte.
Genau.
Ich verstehe es total.
Wir haben nichts mehr zu essen, wir haben, glaube ich, noch genügend Wasser, weil wir irgendwie eine Flasche oder 2 mehr mitgenommen hatten. Wir sind dann auch an die Problematik Toilette gekommen. Dunja hat entschieden, die geht einfach gar nicht auf Toilette. Die hält jetzt durch bis zum nächsten Tag.
Komm, oh Gott, die Arme. Oh Gott, die Arme. Oh Gott.
Und
als Mann hat man es ja noch einen Ticken einfacher, aber oh Gott, das
genau.
Ist, ja, oh Gott, die Arme.
Muss dann aber eben auch schauen, es ist stockdunkel. Da gibt es kein Licht. Das heißt, wo du hinläufst, ne? Nur mal kurz zum Pinkeln kann dich halt auch mal 200 Meter runter in die falsche Richtung befördern.
Oh Gott, einen Schritt falsch und du bist weg, gell? Oh genau. Gott.
So, und dann waren wir so natürlich auch ein bisschen unsicher, wie wir jetzt ohne Essen auch bis morgen früh das hier einfach durchstehen sollen und noch arbeiten und drehen sollen. Und dann ist aber was total Nettes passiert. Einer von den Leuten, die uns auch beim Hochtragen geholfen hatten, das waren alles so Leute, die eh in der Umgebung der Kirche leben, der hat einfach seine Frau noch mehr Essen machen lassen. Und dann hat er uns wie so eine Schüssel mit Injera, das ist dieses äthiopische Brot, das ist so flach und schmeckt so säuerlich, mit einer Kichererbsenpaste, Tagabino. Das ist auch ein sehr gebräuchliches Gericht dort in Äthiopien. Das hat er uns zusammen nach oben gebracht und dann konnten wir immerhin was essen. Und es war so toll, dass der einfach extra den ganzen Weg nochmal hochläuft, uns dieses Essen bringt und dann auch nochmal wieder runtergegangen ist.
Wow, das ist schön. Das ist
und das, finde ich, sagt auch sehr viel über das Land, weil ich das auch immer so wahrgenommen habe als so ein sehr offenes und freundliches Land, wo man mit Leuten gut ins Gespräch kommen kann, die einem ja so die Tür öffnen. Und das hat sich da einfach auch nochmal gezeigt und war so ein bisschen unser Lebensretter an dem Abend.
Schön.
Und wir haben dann alle so ein bisschen fröstelnd da ein paar Stunden Schlaf verbracht und so aneinander gekauert. Und dann war es irgendwann nach um 12 und es war noch nichts los. Okay. Aber es kam ab und zu mal irgendwie neue Leute in die Höhle. Dann saß da irgendwie noch jemand und da kam jemand. Weil es wie so ein Rastplatz war für Leute scheinbar. Und dann irgendwie waren da einfach mehr Leute in der Höhle. Man wusste aber auch nicht mehr, weil kein Licht da war. Und dann haben alle so ein bisschen weiter rumgehangen. Und als es dann eben tief in die Nacht reinging, kamen dann auf einmal die Leute hoch. Und dann wirklich die ersten, die ich gesehen habe, waren so ältere Männer, die da hochgestiefelt kamen.
Ja.
Also geklettert.
Ja.
Der Wind immer noch, er pfeift, alles hat so, eine super dramatische Atmosphäre, ne?
Ja.
Also die Höhle, alles ruhig, man geht raus, der Wind schlägt einem ins Gesicht, dann kommen da so Männer mit wehenden, wirklich Gefängnis. Tüchern, die den Berg Wahnsinn. Hochgeklettert.
Ach, Wahnsinn.
Tasten sich so an dieser schmalen Stelle lang, an dem Abgrund entlang in die Kirche.
Wahnsinn.
Und dann irgendwann mitten in der Nacht ging halt diese Mitternachts-Nachtmesse los.
Da können wir auch mal reinhören, damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie das klingt.
Man hat wirklich so eine sehr, sehr ruhige Stimmung. Die Männer, es sind vor allen Dingen Männer, die dann singen, die Priester, die das Gebet leiten. An das Ich kann das nicht so richtig gut beschreiben, weil es keinen Vergleich dafür gibt, dass du auf einem Berg in der Kirche bist, wo der Wind mitten in der Nacht rumpfeift.
Ach, schon
und
Wahnsinn.
Du da drin diese Ruhe hast, wo Leute ihre Gebetsgesänge vortragen und das über Stunden und Stunden und Stunden.
Oh, so lange? Ja. Okay.
Also wir sind ja mit unseren paar Stunden Schlaf dann da eben rüber gestolpert, um uns das anzugucken. Und ich habe mich immer wieder gefragt, also wie seid ihr denn noch wach? Warum seid ihr so fit? Was habt ihr viel Kaffee getrunken? Habt ihr gut vorher geschlafen? Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, die haben so eine Gebetsstöcke. Die kann man sich so unter den Arm klemmen. Ist wie so eine größere, längere Krücke.
Okay, ja.
Und die klemmen die sich unter den Arm und dann stützen die sich drauf. Und wenn man es klug anstellt, kann man da auch schlafen. Also zumindest standen einige mit Augen zu, die jetzt nicht saßen wie, die sahen nicht aus wie, ich gebe mich gerade Gott hin, sondern ich schlafe mal ganz kurz.
Okay.
So ging es dann halt eben über Stunden und es war ja klar, ein Höhepunkt dieser Messe ist die Taufe.
Okay.
Es gibt so einen ganz bestimmten Zeitraum, wann Jungen und wann Mädchen getauft werden nach der Geburt und dann werden die hochgebracht auf diesen Fels, werden dort getauft. Und die Taufe hat tatsächlich dann in der Höhle, wo wir übernachtet haben, stattgefunden. Die war auf einmal richtig voll. Okay. Da standen Leute mit Kerzen in der Hand und haben so gesungen und es hat ein bisschen wie so ein, hat ein bisschen wie so ein Krippenspiel gewirkt, tatsächlich. Okay. Yeah. So von der Stimmung her. Yeah. Und dann saß da eben eine Frau und unter ihrem Tuch war halt ein Neugeborenes, also ein wenige Wochen altes Mädchen. Und das wurde dann so um 4 Uhr morgens rausgezogen unter dem Tuch, wurde einmal mit Weihwasser übergossen, hat natürlich geschrien, weil was ein Schock, du wirst da aus dem Schlaf gerissen und nass gemacht. Aber dann wurde das Weihwasser rumgespritzt in der Runde, ich wurde auch angespritzt und irgendwie war das so ein schöner Moment. Also einfach ein Moment, wo ich als nichtgläubige Person auch so eine Nähe zu diesem Menschen und zu...
Zu Gott oder einem höheren Wesen oder wie man es auch nennen will.
Vielleicht empfinde ich dann eher so ein Gefühl von, Menschen sind schon manchmal toll und wir leben in einer Welt, die eben nicht nur grausam ist, sondern oft auch total schön und wo Menschen sich Rituale ausgedacht haben, um einander näher zu kommen, um einander zu zeigen, wie sie verbunden sind.
Mhm. Weißt du, ich habe mir ich kann das so irgendwie total gut nachvollziehen und ich habe mir eigentlich am Anfang auch vor unserem Gespräch so gedacht, so ich würde irgendwie auch gerne herausfinden oder würde dann gerne so zum Ende hin dann auch fragen, warum machen die das eigentlich? Also das könnte man doch bestimmt auch viel einfacher machen, dass man da sagt, naja, man muss ja nicht den Felsen hoch, aber kann es sein, dass diese, also ich nenne es jetzt mal Magie, einfach nirgendwo anders so stattfinden könnte?
Für mich stimmt es ziemlich genauso. Mhm. Ich glaube nicht, dass alles, was wir dort erlebt haben, hätten wir das unten auf dem Boden erlebt, ähnlich spannend gewesen wäre. Mhm. Und klar, das liegt auch daran, dass ich eben nicht religiös bin. Aber wenn allein das, dieser Aufstieg und diese Nacht dort und das zu erleben, in mir so quasi religiöse Gefühle auslöst, kann man sich ja vorstellen, was das mit Menschen macht, die wirklich ganz tief an Gott glauben.
Absolut, absolut. Auch total nachvollziehbar, dass sie das dann wahrscheinlich auch immer wieder machen und so jede neue Generation es dann so mitnehmen und jede Generation dann nach ihnen auch genau diesen Moment erleben kann.
Genau. Schön. Und natürlich, das ist mir dann auch so der Gedanke gekommen, wir sind in einer Gegend, die relativ karg ist, die auch kriegsgebeutelt ist, wo viele Leute jetzt nicht hinkommen, weil sie sagen, ach, ist das schön, da will ich Urlaub machen, da will ich sein. Die auch mit Wasserknappheit und ähnlichen Dingen zu kämpfen hat. Aber dann eben dort zu sein und eben auch diese Momente der Schönheit zu finden und auch eben mit diesen Menschen so in Kontakt zu kommen. Und wenn es darüber ist, wie beschwerlich dieser Aufstieg ist, das, finde ich, zeigt eben, dass man selbst an Orten, von denen man es vielleicht erst nicht erwartet, doch total viel Schönes finden kann.
Ja, das stimmt. Das stimmt, wie schön. Ach, toller Moment, glaube ich, den du da erlebt hast, oder?
Ich werde ihn immer mit mir tragen. Das war auf jeden Fall ein ganz anderes Weihnachtsfest. Also ein anderes Weihnachtsfest, als wenn ich bei uns in die Kirche gegangen wäre. Und ich finde auch, dass ich so eine ganz tiefe Dankbarkeit habe gegenüber den Menschen, dass wir in so Momenten dabei sein dürfen. Das ist deren Heiligtum, das ist deren Ding. Und wir kommen da vorbei und sagen, hey, können wir das filmen? Können wir da dabei sein? Lasst ihr uns rein? Und die sagen, ja, klar. Und dieses Vertrauen, was sie dann uns auch geben, dass wir deren Geschichte richtig erzählen, dass wir respektvoll mit all dem umgehen, das finde ich wahnsinnig toll. Auch weil ich weiß, dass natürlich viele von denen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, an unserer Stelle zu sein und hierher zu kommen und sich hier alles anzugucken.
Das stimmt, das stimmt. Ach, schön. Ja, das ist schon ein Privileg, den man manchmal auch so manchmal hat, wenn in was für Gegenden man dann so auch reinkommt. Als Reporter, sage ich jetzt mal, ist auch toll, schön.
Mega toll. Also für mich ist das, glaube ich, an dem Beruf ja das Spannendste. Vor allen Dingen auch in Kontakt zu kommen mit Leuten, die ich sonst einfach nicht treffen würde und immer wieder auch zu merken, wie viel ich von denen lernen kann. Dass ich da nicht als der Deutsche hinkomme und weiß alles, sondern ganz, ganz viel im Leben einfach noch nicht verstanden habe.
Da nimmt man einiges mit.
Sehr viel.
Johannes, ja, vielen Dank, dass du das auch vor allem hier mit uns teilst. Das, ich kann es richtig nachvollziehen, konnte gerade richtig mitspüren, diesen Moment, den du da oben erlebt hast. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage. Wie war denn das Runtersteigen dann eigentlich? Weil ich habe mich schon die ganze Zeit so gefragt, so rauf ist ja bekanntlich auch leichter als runter.
Ich glaube, wir waren dann einfach in so einem Delirium. Also muss dir vorstellen, diese Messe war, glaube ich, 6 oder 7 Uhr morgens vorbei. Die Sonne ist wieder aufgegangen mittlerweile.
Oh, wow.
Okay. Wir mit super wenig Schlaf sind dann da oben unterwegs, sind dann irgendwann froh, ach, wir sind jetzt hier fertig. Wir haben die Nacht überstanden. Und dann war es auch zur Hälfte so das Gefühl, ah, wir dürfen jetzt auch wieder runter. Wir sind jetzt hier fertig. Und ich glaube, wir sind dann in so einer Mischung aus Schlafmangel und aber auch Überschwang, weil wir das alles erlebt haben. Ich will nicht sagen runtergeflogen, aber der Weg runter ging auf jeden Fall wesentlich einfacher.
Ja? Okay.
Krass. Wahrscheinlich war da einfach nicht so viel Platz im Kopf für Ängste. Und wahrscheinlich ist das am Ende auch das, wie es funktioniert. Also im Prinzip, wie vorhin der eine Guide gesagt hat. Ne? Also man glaubt dann an Gott, dann funktioniert das schon.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also ihr seid wieder heil angekommen, ihr seid wieder sicheren Fußes unten angekommen und habt es auch dann wieder gut nach Hause geschafft, klar.
Das haben wir alles geschafft und vielleicht. Sehr gut. Hat sogar Dunja jetzt ihre Höhenangst überwunden? Das müsste ich mal nachfragen.
Wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch höhere Kirchen, wo man auch mal hin kann. Aber da gucken wir mal.
Super.
Johannes, dann sage ich schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren ganz tolle Erfahrungen und vielen Dank, dass du diese Erzählung dann auch mit uns hier geteilt hast. War schön, dir zuzuhören.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und in der nächsten Folge wird Christoph Karasch mein Gast sein und ich freue mich schon sehr auf ihn, denn er wird von einer Reise erzählen, bei der ein Lebenstraum von ihm in Erfüllung gegangen ist. Und es ist gar nicht so sehr der Ort, an den er gereist ist. Ich kann schon mal so viel verraten, ich bin sehr, sehr neidisch auf das, was er da erlebt hat. Hätte ich auch nicht Nein gesagt, aber mehr dann nächsten Mittwoch bei Mission Wissen weltweit.